NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Ulrike Heckmann. Unsere Themen: Bundestag und Bundesrat haben heute der Reform des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Dazu auch unser Kommentar. In Berlin demonstrierten zeitgleich Tausende gegen die Neufassung des Gesetzes und die Corona-Schutzmaßnahmen. Nach dem Veto aus Polen und Ungarn pokern um die Zukunft der EU. Beschleunigter US-Truppenabzug, die Auswirkungen auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Kabinettsbeschluss: Bundesregierung stärkt Marktposition der Bauern gegenüber Supermärkten. Marktketten, Wirecard-Skandal, erste Gläubigerversammlung in München, neue Starterlaubnis, Boeing 737 Max darf wieder fliegen. Trotz der 0-6-Pleite gegen Spanien, DFB-Trainer Löw bleibt im Amt und der neue Glücksatlas belegt, trotz Corona bleibt die Mehrheit der Bundesbürger optimistisch. Nach heftigen Debatten haben Bundestag und Bundesrat heute die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Damit nimmt das sogenannte dritte Bevölkerungsschutzgesetz zur rechtlichen Neuregelung von Corona-Maßnahmen im parlamentarischen Schnellverfahren die wichtigsten Hürden. Martin Bohne hat die Debatten in Berlin verfolgt.
Im Bundestag verteidigten Vertreter der Regierungskoalition die Reform, mit der die bislang nur per Verordnung erlassenen Corona-Schutzmaßnahmen gesetzlich untermauert werden. Der stellvertretende Fraktionschef der Union, Georg Nüßlein:
Wir bestimmen 17 spezifische Maßnahmen, die geeignet sind, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wir legen fest, dass sich die Länder bei der Auswahl dieser Mittel an der Dynamik der Ausbreitung zu orientieren haben. Wir ziehen für besonders grundrechtssensible Verbote wie Versammlungen, Gottesdienste oder Besuche in Seniorenheimen klare Grenzen ein. Und, meine Damen und Herren, wir befristen die Eingriffe der Länder auf 4 Wochen und verlangen klare Begründung für Verlängerungen.
Die möglichen Schutzmaßnahmen, von der Maskenpflicht über Kontaktbeschränkungen bis zu Ladenschließungen, sind im Paragraph 28a aufgelistet. Bis zur letzten Minute haben die Abgeordneten den Entwurf noch nachgebessert. Auch die oppositionellen Grünen konnten dem Gesetz so zustimmen.
Wir schaffen heute für notwendige Eingriffe in die Grundrechte einen gesetzlichen Rahmen. Wir definieren den Zweck der Maßnahmen. Der Zweck ist die Sicherung der Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitswesens.
Einen Schönheitspreis verdiene das Gesetz dennoch nicht, so die Gesundheitsexpertin der Grünen Manuela Rottmann weiter. Ihre Fraktion habe sich zum Beispiel beim Schutz des Kindeswohls und der Familien im Zuge von Kontaktbeschränkungen weitergehende Formulierungen gewünscht. Die Linken und die Liberalen sprachen sich gegen den Gesetzentwurf aus. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die im Paragraph 28a aufgeführten Einschränkungen der Freiheitsrechte als zu schwammig.
Der Entwurf von Union und SPD gibt der Regierung aber keine Leitplanken vor, sondern er stellt im Gegenteil einen Freifahrschein aus.
Während FDP und Linke prinzipiell die Notwendigkeit und die Rechtmäßigkeit von Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie anerkannten, lehnt die AfD Freiheitseinschränkungen ab. Fraktionschef Alexander Gauland begründete diese Fundamentalopposition.
Das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung ist die größte Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik.
Um 15.30 Uhr gab Bundestagspräsident Schäuble das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt.
Mit Ja haben gestimmt 415, mit Nein haben gestimmt 236, 8 Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit in dritter Lesung angenommen.
Zu diesem Zeitpunkt war die Länderkammer bereits zu ihrer Sondersitzung zusammengetreten. Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Rainer Haseloff, begründete die ungewöhnliche Eile.
Dieses Gesetz ist nämlich eine wichtige Voraussetzung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Dies macht ein schnellstmögliches Inkrafttreten erforderlich.
Schon wenig später rief der amtierende Bundesratspräsident die Ländervertreter zur Abstimmung auf. Auch hier kam eine klare Mehrheit von 49 der 69 Stimmen für die Reform des Infektionsschutzgesetzes zustande.
Parallel zur Bundestagsdebatte demonstrierten in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und auch gegen die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Franziska Hoppen mit Eindrücken aus Berlin.
Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Das ruft der Sprechchor am Spreeufer am Nachmittag seit über einer Stunde. Dicht gedrängt stehen hier hunderte Menschen, recken Schilder in die Luft, auf denen Friedenstauben zu sehen sind, schwenken Regenbogenflaggen oder die Deutschlandfahne. Weit gereist sind viele, aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Sie seien hier aus Angst vor einer Impfpflicht, vor einer Diktatur, um ihre Grundrechte zu verteidigen.
Ich bin heute da für den Frieden und für die Freiheit der Kinder, dass die Kinder ohne Maske aufwachsen können und ohne die ganzen Querelen.
Weil ein Gesetz beschlossen werden soll, das unsere Grundrechte einschränkt. Das ist Grund genug, auf die Straße zu gehen.
Ja, ich bin heute hier, um für die Grundrechte einzustehen. Für jetzt und für die Zukunft.
Und ich bin heute hier für die Meinungs- und Pressefreiheit, dass die uns erhalten bleibt.
Einen Mund-Nase-Schutz trägt unter den Demonstranten kaum einer, obwohl das Auflage für die Demonstration ist. Doch die Polizei greift zunächst nicht ein. Anders am Brandenburger Tor. Hier haben sich laut Polizei am Nachmittag mehrere tausend Demonstranten versammelt. Wegen massiver Verstöße gegen die Auflagen erklärt die Polizei die Demonstration für beendet. Bloß interessiert das die Protestierenden wenig. Sie bewegen sich auch nicht, als der erste Wasserwerfer mit Sprühregen beginnt. Dafür erntet es laute Buhrufe. Wütende zünden mehrere Böller. Eine Pattsituation. Laut Polizeisprecher sind auch Gewaltsuchende aus dem rechtsextremen Spektrum und der Hooligan-Szene unter den Demonstranten. Wenn auch nur ein kleiner Anteil. Am Rande der Proteste kommt es zu Rangeleien zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Flaschen, Böller und Steine werden geworfen. Die Polizei setzt daraufhin Pfefferspray ein. Bis zum Nachmittag gibt es laut Polizei fast 200 Festnahmen. 9 Beamte seien verletzt. Die Berliner Polizei hatte sich schon vorab auf einen schwierigen Einsatz eingestellt, wie der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendrow, am Mittwochmorgen sagte. Man habe noch die Bilder der Demos aus Leipzig und Frankfurt im Kopf. Zum frühen Abend aber beruhigte sich die Lage. Der Einsatz dauere jedoch noch an, so ein Polizeisprecher.
Wir haben es gehört, Vertreter der Großen Koalition hatten die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes heute erneut verteidigt. So erklärte etwa die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, die CDU-Politikerin Karin Mark, sie habe es, Zitat, noch nie erlebt, dass ein Gesetz so missverstanden wurde. Wir weiten gerade nicht den Handlungsspielraum der Regierung aus, sondern engen ihn ein, so Mark wörtlich. Nur wenn der Bundestag feststelle, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite bestehe, könne laut dem Gesetzentwurf die Exekutive bestimmte Maßnahmen anordnen. Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion sprach von einem guten Gesetz. Eine Einschätzung, die unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt in seinem Kommentar teilt.
Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sind sinnvoll und notwendig und die Politik hat etwas Wichtiges bewiesen. Sie kann sich korrigieren, wenn sie zu weit geht in der Einschränkung unserer Grundrechte. Die ersten Vorentwürfe gingen da tatsächlich noch zu weit. Schutzmaßnahmen in den Verordnungen der Länder müssen jetzt befristet und begründet werden. Das ist gut und richtig. Außerdem wird ausdrücklich geregelt, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen beim Infektionsschutz berücksichtigt werden müssen. Damit werden die Befugnisse der Landesregierungen eingeschränkt und nicht etwa ausgeweitet, wie manche behaupten. Ausdrücklich geschützt werden Dinge wie das Versammlungsrecht, Zulässigkeit von Demonstrationen und auch der Zugang zu Pflegeheimen und Krankenhäusern. Alle bisherigen Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln oder das Schließen verschiedener Einrichtungen oder von Geschäften müssen regelmäßig auf den Prüfstand, und zwar nach 4 Wochen. All das ist ein Fortschritt im Kampf gegen das Virus. Das neue Gesetz schafft mehr Rechtssicherheit. Es war gedacht als Gegenstück zu einer Kungelrunde und ich finde, das ist größtenteils gelungen. Selbst die umstrittene, stärkere Einbindung der Parlamente ist nun zumindest stärker als zuvor. Auch das ist ein Fortschritt. Der Weg vor die Gerichte übrigens wird nicht etwa versperrt, er bleibt allen nach wie vor offen, bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Zur Erinnerung, die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus passierten auf einer dünnen gesetzlichen Grundlage. Notwendige Maßnahmen, das war die betreffende Formulierung im Gesetz und das konnte man sehr weit auslegen. Nun aber ist der Gesetztext konkreter gefasst und das Parlament muss regeln, was erlaubt ist. Dies darf nicht weiter von den Regierungen bestimmt werden. Gerichte haben jetzt auch einen besseren Maßstab, um das Verhalten deutscher Behörden zu kontrollieren. Kurz gesagt, die Neuregelung stellt vieles auf bessere Füße. Künftige Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen müssen klar gerechtfertigt sein. Sie werden damit transparenter. Niemand sollte den Eindruck erwecken, der Staat verschaffe sich hier leichtfertig mehr Zugriff auf unseren Alltag. Wer gegen das Gesetz und gegen Anti-Corona-Maßnahmen demonstrieren will, darf das zum Glück weiter tun, aber bitte ohne Gewalt und ohne die Fakten zu verdrehen.
Ein Kommentar von Alfred Schmidt. Rücksicht auf seine Verbündeten nimmt US-Präsident Trump auch in den letzten Wochen seiner Amtszeit nicht. So hat er den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak angeordnet. Bis zum 15. Januar werde die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf jeweils etwa 2500 reduziert, sagte der geschäftsführende Verteidigungsminister Miller im Pentagon. Das wäre 5 Tage vor dem offiziellen Ende der Amtszeit Trumps. Die Bundesregierung warnte heute vor einem überstürzten US-Truppenabzug und Kai Küstner hat recherchiert, was der für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan bedeutet.
Wieder einmal stellt Donald Trump die Deutschen vor vollendete Tatsachen. Entsprechend verschnupft reagierte denn auch die Bundesregierung auf die Ankündigung des noch US-Präsidenten, die Truppenzahl in Afghanistan abermals herunterzuschrauben. Man dürfe bitte nicht durch überstürzte Handlungen gefährden, was man erreicht habe, warnt Außenminister Heiko Maas.
Deshalb sind wir insbesondere besorgt, was die US-Ankündigung für den Fortgang der Friedensgespräche in Afghanistan bedeuten könnte.
Im Auswärtigen Amt fürchtet man, dass mit schwindender Truppenzahl auch der Druck auf die Taliban-Extremisten schwindet, sich am Verhandlungstisch irgendwie zu bewegen. Vor kurzem hatten Gespräche zwischen den Islamisten und der afghanischen Regierung in Doha begonnen.
Ohne Not sollten wir nicht noch zusätzliche Hürden aufbauen, die ein überstürzter Abzug aus Afghanistan ganz sicherlich zur Folge haben würde.
Mahnt Maas. Jedenfalls muss nun die Bundesregierung erst einmal ausloten, was der offensichtlich nicht vorab in Berlin angekündigte Schritt des scheidenden US-Präsidenten für die Bundeswehr bedeutet. Fest steht, dass die deutschen Soldaten auf die Unterstützung der Amerikaner in Nordafghanistan dringend angewiesen sind.
Wir bemühen uns natürlich darum, herauszufinden, auch in Verbindung mit unseren Partnern und mit insgesamt der NATO, was das konkret für die Fähigkeiten vor Ort bedeutet,
erklärt der Sprecher des Verteidigungsministeriums Arne Kollatz. Hinter dem Wort Fähigkeiten verbirgt sich konkret, stellen die USA etwa im Ernstfall keine Luftunterstützung mit Kampfjets mehr zur Verfügung, wäre die Sicherheit der deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan nicht mehr zu garantieren. Dann wäre ein Abzug unausweichlich. Daher ist die Frage entscheidend, welches Material die abziehenden US-Soldaten mit nach Hause nehmen und welcher Art die 2500 sind, die bleiben.
Wenn das 2500 Sanitätskräfte sind, wird es nicht möglich sein, den Auftrag wahrzunehmen.
So drückt es überspitzt der Ministeriumssprecher auf Nachfrage aus. Fest steht, dass man bei der Bundeswehr bereits seit Monaten Vorkehrungen für einen möglichen Abzug bis Ende April kommenden Jahres trifft. Dieses Datum taucht in einem Abkommen der USA mit den Taliban auf, ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Eine NATO-Entscheidung steht noch aus. Wie das ARD-Hauptstadtstudio berichtete, ist die Bundeswehr bereits in Nordafghanistan mit etwa 100 Logistikexperten vertreten, die für die Rückführung von Material zuständig sind. Eine Zahl, die schnell auf 150 wachsen kann. Jedenfalls muss die Truppe nun für verschiedene Szenarien planen, worauf auch der grünen Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner dringt.
Ich erwarte natürlich, dass jetzt Vorsorge getroffen wird, falls auch nicht zum Ende April, sondern in kommenden Monaten ein Bundeswehrabzug schneller durchgeführt werden müsste.
Ein Abzug bis Mitte Januar allerdings wäre in der Tat eine logistische Herkulesaufgabe. Donald Trump stellt diejenigen, die eigentlich seine Verbündeten sein sollten, auch auf den letzten Metern noch vor echte Herausforderungen.
Ich persönlich will auch keine Bilder irgendwie haben, bei denen Bundeswehrsoldaten fluchtartig das Land verlassen,
sagt Tobias Lindner dem ARD-Hauptstadtstudio. Das in der Tat wären Bilder, die man auch bei der Bundeswehr unbedingt vermeiden möchte, nach fast 2 Jahrzehnten Einsatz am Hindukusch.
Im Streit um die Blockade des EU-Haushaltes und der EU-Corona-Hilfen durch Ungarn und Polen ist derzeit keine Lösung in Sicht. Beide Länder bekamen heute sogar Unterstützung durch ein weiteres EU-Land. Sloweniens Regierungschef Janša stellte sich hinter die Kritik an Plänen, EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zu kürzen. Doch Slowenien sprach, was die Finanzplanung betraf, kein Veto aus. Holger Beckmann über die Ausgangslage vor dem morgigen EU-Gipfel.
Next Generation Europe heißt das Ganze in Brüssel. Ein wohlklingender Name für ein in dieser Größenordnung nie dagewesenes EU-Instrument, von dem viele Ökonomen überzeugt sind. Es stärke den Zusammenhalt in der EU in dieser Jahrhundertkrise und auch das Vertrauen in den Euro.
Das ist bis jetzt ein großer Erfolg. Die Finanzmärkte reagieren sehr, sehr positiv. Bei der ersten Auktion wollten sie mehr als 10-mal so viele Staatspapiere kaufen, also EU-Papiere kaufen, wie die EU angeboten hat.
Sagt Guntram Wolf, Direktor des Wirtschaftspolitischen Bruegel-Instituts in Brüssel. Denn die ersten gemeinsamen Schuldenanleihen hat die EU-Kommission bereits platziert. Allerdings, solange es das Veto gibt, wird trotzdem kein Geld aus dem 750 Milliarden schweren Fonds fließen. Es ist EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gewesen, der heute in Brüssel deshalb einen dringenden Appell an die Mitgliedstaaten gerichtet hat, das jetzt endlich möglich zu machen.
Wir alle wissen, dass
Wir wissen alle, dass eine zügige Umsetzung von Next Generation Europe absolut notwendig ist. Deshalb rufe ich alle Mitgliedstaaten auf, Verantwortung zu übernehmen für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger und für alle Menschen in Europa, um das über die Ziellinie zu bringen. Und ohne Ungarn und Polen explizit zu nennen, ist klar, an wen dieser Appell Gentilonis sich eigentlich richtet. Denn alle anderen 25 EU-Staaten wollen es genauso. Doch die beiden osteuropäischen Länder stellen sich nach wie vor quer. Sie lehnen die neuen verbindlichen Rechtsstaatsregeln in der EU ab, die zusammen mit dem Fonds und dem künftigen EU-Haushalt auf den Weg gebracht werden sollen. Diese seien ein Angriff auf die nationale Souveränität. Außerdem habe man sich mit Blick auf den eigenen Rechtsstaat gar nichts vorzuwerfen. Das sehen viele in der EU anders. Schon seit Jahren versucht das Europäische Parlament, ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren wegen Rechtsstaatsverletzungen gegen Ungarn auf den Weg zu bringen, bisher ohne jeden Erfolg. Für die Europaparlamentarierin Katharina Barley von der SPD hat sich die Europäische Union damit selbst in die Sackgasse geführt.
Jetzt rächt sich, dass die Regierungen in Polen und Ungarn so lange mit Samthandschuhen angefasst worden sind. Sowohl von der Kommission als auch vom Rat.
Nun wird in Brüssel darüber spekuliert, wie man aus dieser Sackgasse herauskommen könnte. Manche setzen darauf, dass Polen und Ungarn bald die Luft ausgeht, weil sie sich mit dem Veto als größte EU-Profiteure ins eigene Fleisch schneiden. Morgen werden sich Europas Staats- und Regierungschefs per Videoschalte damit befassen. Ob sie dann schon einen Weg finden, ist völlig offen.
Die britische Labour-Partei hat ihren früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn wieder aufgenommen. Er war wegen Antisemitismusvorwürfen ausgeschlossen worden. Seinen Parlamentssitz darf er hingegen nicht wieder einnehmen, berichtet Thomas Spickhofen aus London.
Jeremy Corbyn bleibt aus der Labour-Fraktion ausgeschlossen. Der frühere Parteichef habe das Vertrauen in Labour, das die Partei den Antisemitismus bekämpft, untergraben, erklärt Keir Starmer, der seit April Nachfolger von Corbyn ist. Corbyns Mitgliedschaft in Partei und Fraktion waren Ende Oktober ausgesetzt worden. Der 71-Jährige hatte Vorwürfe aus einem unabhängigen Bericht zum Antisemitismus in der Partei als zum Teil dramatisch übertrieben bezeichnet. Diese Sichtweise sei genau das Problem, erklärte Starmer danach. Gestern Abend hatte ein Parteigremium Corbyn die Rechte als Parteimitglied wieder zurückgegeben. Allerdings blieb die Wiederaufnahme in die Unterhausfraktion Starmer vorbehalten. Corbyn war von 2015 bis 2020 Labour-Chef. In diese Zeit fielen unter anderem das Brexit-Referendum sowie zwei Unterhauswahlen. Bei der letzten, im Dezember vergangenen Jahres, musste Corbyn allerdings das schlechteste Ergebnis für Labour seit Jahrzehnten verbuchen.
Grünes Licht von der US-Flugaufsichtsbehörde. Die Boeing 737 MAX darf nach technischen Änderungen wieder abheben. Maschinen dieses Typs hatten nach zwei folgenschweren Abstürzen Flugverbot. Aus Washington, Claudia Sache.
1,5 Jahre war die Unglücksmaschine 737 MAX von Boeing am Boden. Jetzt hat die US-Flugaufsicht FAA das Startverbot aufgehoben. Der Chef der Flugaufsicht, Dixon, sagte im Fernsehinterview bei CNBC, er habe 100%iges Vertrauen in die Sicherheit des Flugzeuges. Voraussetzung ist allerdings, dass in allen Maschinen des Typ 737 MAX eine neue Steuerungssoftware installiert wird. Wegen Fehlern im Steuerungsprogramm sind im März 2019 zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt. Insgesamt 346 Menschen kamen damals ums Leben. Daraufhin wurden die Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen. Bis die 737 MAX den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen kann, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Erst müssen die Piloten geschult und die letzten Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Der Flugzeugbauer Boeing ist seit den Abstürzen finanziell erheblich angeschlagen. Viele Aufträge wurden storniert, Boeing erlitt Milliardenverluste und kündigte drastische Sparmaßnahmen an. Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den Flugverkehr verschärften die Krise noch zusätzlich. Bei Boeing geht man davon aus, dass es mindestens 3 Jahre dauern wird, bis man das alte Niveau von 2019 wieder erreicht hat.
Die Bundesregierung stärkt die Marktposition der Bauern gegen Supermarktketten. Dazu hat das Kabinett heute das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz beschlossen und damit eine EU-Richtlinie umgesetzt gegen unlautere Geschäftspraktiken von Handelsriesen im Lebensmittelmarkt. Claudia Plass erzählt, was genau es damit auf sich hat.
Derzeit bestehe kaum Augenhöhe zwischen kleineren Lieferanten und Bauern auf der einen und dem Handel auf der anderen Seite, kritisierte Bundesagrarministerin Klöckner von der CDU. Die vier Großen im Lebensmitteleinzelhandel machten rund 85% der Marktmacht aus. Um das Ungleichgewicht zu beenden und Landwirte vor unfairen Handelspraktiken zu schützen, soll das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz geändert werden. Künftig soll es demnach verboten sein, dass Landwirte etwa länger als 30 Tage warten müssen, bis sie zum Beispiel für ihr längst ausgeliefertes Gemüse bezahlt werden. Auch dürfen Käufer Bestellungen von verderblicher Ware nicht mehr kurzfristig stornieren.
Und ich will Augenhöhe in den Vertragsbeziehungen. Gerade unsere Bauern, die müssen am Ende so viel übrig haben, dass sie davon leben können. Denn wenn wir auf der einen Seite regional erzeugte Lebensmittel haben möchten, dann müssen wir es auch ermöglichen, dass es nicht weiterhin zu einer Zentralisierung von Erzeugern kommt, sondern dass auch die kleineren und mittleren Betriebe hier auf Augenhöhe sind und nicht am Ende noch drauflegen oder aufgeben.
Betonte Klöckner. Mit der Neuregelung werde, wie sie es nennt, Goliath gezähmt und David gestärkt. Mit dem geplanten Gesetz wird eine EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Bei Verstößen sollen Geldbußen bis zu 500.000 Euro drohen. Das Kabinett brachte den Entwurf am Vormittag auf den Weg. Der Deutsche Bauernverband begrüßte die geplante Neuregelung. Sie stärke die Position der Landwirte in der Lieferkette. Der Handelsverband Deutschland dagegen kritisierte den Gesetzentwurf. Die Regelungen führten zu weniger Wettbewerb und zu steigenden Verbraucherpreisen, hieß es.
Der Wirecard-Skandal ist in mehrfacher Hinsicht rekordverdächtig und einen Spitzenwert erreichen auch die Forderungen der Gläubiger des insolventen Zahlungsdienstleisters. Gut 11.500 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von über 12 Milliarden Euro angemeldet. Das teilte das Münchner Amtsgericht heute nach der ersten Gläubigerversammlung mit. Margit Siller hat sie in München verfolgt.
Gerade einmal 74 Teilnehmer zählte das Amtsgericht München. Angereist waren vor allem Anwälte, die die Interessen von Banken und Fonds sowie von geschädigten Anlegern vertreten. Laut oder aggressiv wurde niemand, so wird berichtet. Die Medien mussten draußen bleiben. Angemeldet wurden bislang Forderungen über knapp 12,5 Milliarden Euro. Doch das ist nur eine Momentaufnahme, es könnten noch Milliarden obendrauf kommen. Durch Verkäufe konnte der Insolvenzverwalter der Wirecard AG bislang gut 500 Millionen Euro erlösen. Die Banken hätten nun klares Übergewicht im Gläubigerausschuss, kritisieren die Rechtsanwälte geschädigter Aktionäre. Sie äußern sich empört und fassungslos darüber, dass die Banken bereits signalisiert hätten, die Ansprüche der Kleinanleger im Insolvenzverfahren nicht anzuerkennen. Aktionäre können im Betrugsfall Schadensersatz geltend machen, das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Andere Urteile sehen das anders und darauf berufen sich die Banken mit diversen Gutachten. Das Insolvenzverfahren dürfte sich über viele Jahre hinziehen und das Schwierigste dürfte sein zu prüfen, wer welche Ansprüche zu Recht geltend machen kann.
Dieses Jahr hat die Personalstrukturen der CDU in Mecklenburg-Vorpommern erheblich durcheinandergewirbelt. Zuletzt mit dem gestrigen Rücktritt von Innenminister Cafier, der über seinen Umgang mit einem umstrittenen Waffenkauf gestolpert ist. Nachfolger soll der bisherige Fraktionschef Thorsten Renz werden. Doch damit sind die Probleme für die Landes-CDU noch nicht gelöst, berichtet Stefan Ludmann aus Schwerin.
10 Monate vor der nächsten Landtagswahl muss sich die Landes-CDU neu sortieren, wieder einmal. Der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Mono sagt, der Union fehle ein klares Führungspersonal. Mono sieht jetzt CDU-Landeschef Michael Sack gefordert.
Ihnen gehen ja die Führungspersonen eigentlich reihenweise von der Stange. Und der Vorsitzende Sack hält sich zurück und ist landespolitisch immer noch kaum präsent und kaum bekannt. Und da muss sie nachlegen. Also der Vorsitzende muss einfach präsenter werden auf Landesebene, muss sich deutlicher positionieren.
Sack lehnt allerdings einen Wechsel ins Kabinett nach Schwerin ab. Da sei für ihn kein Posten frei.
Ich möchte gerne Ministerpräsident werden und an dieser Stelle sozusagen ist dieser Platz nicht vakant. Wenn der vakant wäre, dann wäre ich sicherlich gerne im Rennen gewesen.
Der CDU-Landesvorsitzende bleibt damit vorerst Chef des Landratsamtes in Greifswald. SPD-Fraktionschef Thomas Krüger findet diese Zurückhaltung eher merkwürdig.
Ich
habe mich ein bisschen gewundert, weil ich davon ausgegangen bin, dass ein Landrat durchaus prädestiniert wäre. Zumal, wenn der Landrat sagt, dass er Ministerpräsident werden will, bin ich davon ausgegangen, dass er auch Regierungserfahrung haben will.
Und so schaut jetzt erst einmal alles auf den künftigen Innenminister Thorsten Renz. Die Opposition nimmt ihn schon vor seiner Ernennung unter Beschuss. AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer bezeichnet ihn als Schoßhündchen von Ministerpräsidentin Schwesig.
Wenn die Union der Meinung ist, Herr Renz kann das im Ministerium fühlen, dann zeigt es ja auch, dass deren Personaldecke relativ schwach zu sein scheint.
Deutlicher wird der Linksabgeordnete Peter Ritter. Renz äußere sich gerne und zu vielen Themen, meint Ritter, aber...
Als Innenpolitiker sind mir dabei noch nicht aufgefallen.
SPD-Mann Krüger hat klare Erwartungen.
Herr Renz hat jetzt große Aufgaben zu erfüllen, insbesondere den Komplex Nordkreuz erwarten wir als Sozialdemokraten, dass es hier zügig eine Aufklärung gibt.
Einen interessiert das jetzt eher weniger. Der bisherige Innenminister Cafier hat heute nach 14 Jahren seinen ersten ministerfreien Tag. Cafier hat sich krank gemeldet.
Nein, das war es nicht für Jogi Löw. Trotz der 0-6-Pleite gegen Spanien, der zweithöchsten Niederlage der deutschen Länderspielgeschichte, bleibt Löw Bundestrainer. Bei einem kurzen Krisengespräch gaben DFB-Präsident Keller und Verbandsdirektor Bierhoff das entscheidende Signal. Es geht weiter mit ihm Richtung Fußball-Europameisterschaft. Moritz Kühn.
Es gab Redebedarf, viel Redebedarf.
Tor! Kopfballtor für die Spanier. Abpraller Schuss und Tor. Das 2:0 für die Spanier. 3:0. 3:0. Und da ist das Tor. Tor. Da ist es. Das 5:0. Spanien drehen im Strafraum. Und das Tor. Das 6:0. Es ist nichts mehr zu sagen, außer das Ergebnis zu nennen. Und das spricht Bände.
Die schmerzhafte 0-6-Pleite in der Nations League in Spanien, historisch. Die höchste Länderspielniederlage seit 1931. Trotzdem gab es heute Rückendeckung für Bundestrainer Löw, der einen Vertrag bis zur WM 2022 in Katar besitzt. Er soll seine Arbeit mit dem jungen Team fortsetzen, so der Tenor in dem kurzen Aufarbeitungsgespräch. Mit dabei unter anderem DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Verbandspräsident Fritz Keller. Beide kamen zu der Einschätzung, dass die Demütigung in Spanien ein einmaliger Blackout gewesen sei. Dennoch dürften die Diskussionen in den kommenden Wochen und Monaten nicht aufhören. Das nächste Länderspiel steht erst im März 2021 auf dem Programm. Zuletzt wurden vermehrt Stimmen laut, die eine Rückkehr des aussortierten Weltmeistertrios von 2014, Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng, forderten. Bundestrainer Löw hatte das bislang abgelehnt.
Und zum Schluss dieser Sendung noch eine gute Nachricht. Trotz Corona blicken die Deutschen offenbar optimistisch in die Zukunft. Das zeigt der aktuelle Glücksatlas, eine Studie, regelmäßig in Auftrag gegeben von der Deutschen Post. Demnach leben die glücklichsten Menschen übrigens im Norden. Sebastian Tittelbach erzählt mir.
Natürlich drückt Corona auch den Deutschen auf die Laune. Ihre Lebenszufriedenheit ist gesunken. Auf einer Skala von 0 bis 10 liegt ihr Glück jetzt bei 6,74 Punkten. Das sind 6% weniger als 2019. Aber Professor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg wirkt trotzdem ganz zufrieden.
Wir haben zwar einen deutlichen Einbruch in der Zufriedenheit, aber dieses Niveau, das hatten wir vor gut 10 Jahren schon mal. Also bevor wir wirklich diese lange Phase des Wirtschaftswachstums gehabt haben, waren wir auf demselben Niveau.
Raffelhüschen ist Herausgeber des Glücksatlas. Rund 4.700 Personen hat er im Auftrag der Deutschen Post befragen lassen. Im Frühling. Die ersten Interviews fanden mitten im Lockdown statt.
Im Lockdown selbst, also in den härtesten Phasen, war die Zufriedenheit deutlich stärker gesunken. Wir haben immer aber schon wieder eine Erholung gehabt während des Sommers. Und zwar eine deutliche Erholung.
Man könnte auch sagen, durch Corona sind die Deutschen wieder auf das Glücksniveau von 2014 gefallen. 80% der Befragten sind froh, während der Corona-Krise in Deutschland zu leben. Eine Mehrheit erwartet außerdem, schon im nächsten Jahr wieder so zufrieden zu sein wie vor Corona. Deutlicher gesunken ist dagegen die Zufriedenheit mit der Arbeit. Die Folgen von Kurzarbeit und schwierige Bedingungen im Homeoffice belasten vor allem Frauen, so Thomas Ogilvy, Personalvorstand der Deutschen Post.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir darauf fokussieren, dass nicht nur für die Bildungschancen der Kinder, sondern auch für das Funktionieren im Familienleben die Schulen geöffnet bleiben, die Kindertageseinrichtungen geöffnet bleiben und am Ende, dass es auch, und Corona treibt in dem Sinne vielleicht Gleichberechtigung, auch die Männer ein Stück weit mehr übernehmen.
Eine weitere Erkenntnis: Das Glück verteilt sich immer gleichmäßiger in Deutschland. Die glücklichsten Menschen leben aber nach wie vor in Schleswig-Holstein und Hamburg, danach folgen Baden-Württemberg und NRW. Thüringen verliert dagegen stark und landet auf dem letzten Platz. Trotzdem.
Ostdeutschland hat tatsächlich aufgeholt. Und zwar so aufgeholt, dass es inzwischen ostdeutsche Bundesländer gibt, die zufriedener sind als westdeutsche.
Und noch etwas lässt sich aus den Daten lesen. Die Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und nachhaltigem Konsum. Menschen, die ökologisch bewusster einkaufen, sind demnach glücklicher.
Sebastian Tittelbach über den neuen Glücksatlas. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ihnen einen schönen Abend wünscht Ulrike Heckmann.
NDR Info.